Hi und herzlich willkommen bei der Podcast-Reihe Deine Story – Geschichten aus der Nachbarschaft. Hier hört ihr Geschichten aus dem Schiller Kiez, die im Rahmen eines Nachbarschaftsprojekts entstehen. Dabei können Menschen in Storytelling-Workshops mit Rachel Clark autobiografisch arbeiten und für Aufführungen proben. Ich bin Giovanna von Intercolar.
Und ich bin Rachel von der Storytelling Arena.
Podcast 2 – Hinauswachsen. Lama, Klaus und Dana.
Auch in unserer zweiten Folge erzählen drei Menschen drei sehr unterschiedliche Geschichten aus ihrem Leben. Bei allen geht es im weitesten Sinne um die Überwindung von Ängsten und Vorurteilen.
Auch diese Folge entstand in der Zeit von Covid-19 und der Kontaktsperre. Wir konnten uns vor Ort nicht treffen, weder zum Workshop noch zur Aufnahme. Und so fand der Workshop online statt. Und wir suchten irgendeine Lösung, wie die Storytellerinnen selbst ihr Gespräch aufnehmen können. Der Klaus hat ein kleines Studio zu Hause, aber das hat nicht jeder und so haben wir alles ausprobiert. Sogar wie sie das im Fernsehen mit Gästen aus der Ferne machen, über Telefonleitung. Aber da ist die Qualität auch nicht so gut. Und endlich haben wir dann ein Handy-App gefunden, wo die Aufnahmen sich wirklich gut anhören. Und so hat jede seine Geschichte, ihre Geschichte aufgenommen, zu Hause bei sich auf dem Sofa.
Die erste Story ist von Lama, spielt am Meer und heißt Die Wände meiner Schlösser.
Die Wände meiner Schlösser. Es ist Juli. Ich bin 5 Jahre alt. Wir fahren aus der Stadt raus, Richtung Küste. Mein Vater fährt Vespe. Ich bin vorne mit dem Fußen auf dem Lenkrad, habe die besten Aussichten. Wir beide mit dem warmen Wind im Gesicht. Wir kommen am Strand an, wir backen die Sachen raus. Wir gehen Hand in Hand ans Wasser. Wir bleiben zuerst zusammen stehen. Ich schaue auf die Wellen am Strand. Ich schaue auf die Wellen weiter hinaus. Dann sagt mein Vater, willst du heute mit schwimmen? Hab keine Angst, ich trage dich ins Wasser. Ich sage, nein, ich will lieber hier bleiben. Er sagt nochmal, trau dich, Papa. Ich sage, nein. Er sagt, wie du willst, geh aber nicht weg, bleib hier. Er schwimmt hinaus in die Wellen, ich sehe, wie er immer und immer kleiner wird. Ich gehe lächelnd weg vom Wasser, setze mich in den Sand und fange an, meine Schlösser zu bauen. Ich bin in meiner Blase, es interessiert mich gar nicht, was drumherum passiert. Die Menschen spielen Volleyball, die spazieren vorbei. Ich merke nichts. Ich bin voll beschäftigt. Immer wieder kommt das Wasser und macht meine Schlösser kaputt. Aber mir egal, ich baue sie einfach wieder und wieder auf. Die Zeit vergeht. Mein Vater ist schon lange im Wasser. Ich habe komischerweise keine Angst. Ich bin mir sicher, dass er ein Auge auf mich hat. So ging das. Fast jeden Tag in diesem und im darauffolgenden Sommer. Bis eines Tages meine Mutter mit zum Strand gekommen ist. Zuerst haben wir einfach zusammen gespielt. Dann sind meine Mutter und ich Hand in Hand zum Wasserrand gelaufen. Und meine Mutter sagt mir, trau dich, ich helfe dir. Ich sage nochmal, nein. Sie sagt, das Wasser ist so warm. Komm nur mit den Zehen rein, nur mit den Zehen. Wenn die nächste Fülle ankommt, geh nicht zurück, sondern lass das Wasser durch deine Zehen laufen. Ich bleibe stehen. Das Wasser läuft mir zwischen den Zehen bis an den Fersen. Das Wasser kitzelt. Wir laufen zusammen los. bis das Wasser mehr bis zu den Knien reicht. Wir gehen weiter bis zu den Oberschenkeln. Weiter bis die Hüfte reicht. Meine Mutter steht neben mir, sie streckt den Arm aus und sagt, komm, halt dich mit beiden Händen an meinem Arm fest und hebe deine Beine an. Das Wasser trägt dich. Ich halte fest an ihrem Arm und lasse sie los. Plötzlich schwebe ich im Wasser. Es ist warm und umarmt meinen Körper. Ich fühle mich leicht und schwerelos. Bravo, flüstert meine Mutter. Sie läuft langsam auf dieser Höhe im Wasser hin und her. Ich habe das sehr genossen. Ich fühle mich sicher mit beiden Händen fest an ihrem Arm. In den nächsten Tagen mit meiner Mutter an meiner Seite habe ich mir immer mehr zugetraut. Zuerst eine Hand, dann auch beide Hände loszulassen und mit den Beinen und Armen zu strampeln, damit ich an der Wasseroberfläche bleibe. Manchmal ist ein ausgestreckter Arm alles, was man braucht, um eine Hemmschwelle zu überwinden. Das war der Anfang meines Schwimmenlernens. Damit war es aber mit dem Bauen im Sand vorbei. Ich habe das Schwimmen gelernt. Schwimmen macht mir immer Spaß. Aber bis jetzt vermisse ich die Schlüsse, die ich damals als Kind gebaut habe.
Danke, Lama, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Und jetzt erzählt Klaus eine Story aus einer Kindheit. Der erste Teil der Geschichte findet im Heim statt, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wer schlechte Erfahrungen mit fiesen Erziehungsmethoden gemacht hat, könnte hier getriggert werden.
Der liebe Gott sieht und hört alles. Ich bin 5 Jahre alt. Es ist März, die Sonne scheint. Auf den Feldern liegt noch etwas Schnee. Ich liege auf einer kleinen Böschung und spüre die Wärme in meinem Gesicht. In wenigen Wochen werde ich mit der Schule beginnen. Ich freue mich sehr darauf. Schreiben kann ich schon. Ein bisschen rechnen auch. Ein paar Tage später untersucht mich Dr. Busch. Ich muss mich nackt ausziehen. Er stellt mich auf eine Waage. Danach fühle ich das kalte Bruststück des Stethoskops auf meinem Rücken. Es wandert auf und ab. Ich soll die Luft anhalten. Danach rutscht es auf meine Brust und verharrt über meinem Herzen. Dr. Busch schaut ernst durch seine dicke Brille und sagt, der Junge ist zu dünn. Er kann nicht eingeschult werden, er soll mehr essen, er muss zur Kur. Es ist Sommer geworden. Ich finde mich in Bad Sassendorf in einem Kinderkurheim der evangelischen Kirche wieder. Viele Frauen mit weißen Häubchen und Schürzen sind jetzt unsere Tanten. Meine Tante heißt Erika. Sie sagt, dass ich viel essen muss und ich soll ganz brav und artig sein. Dann schaut sie ganz ernst und sagt, der liebe Gott sieht alles und hört alles. Jeden Tag muss ich einen grünen Pudding essen, der ganz voll mit kleinen dunklen Klümpchen ist und mir nicht schmeckt. Wir schlafen in großen Zimmern mit vielen Betten. Neben mir ist das Bett von Heinz. Heinz hat viele Sommersprossen und trägt eine Brille. Heinz mag den grünen Pudding überhaupt nicht. Wir stellen uns oft vor, wie wir den Pudding wegzaubern können. Heute gibt es wieder grünen Pudding. Heinz schiebt seinen Teller zu mir rüber und schaut mich bittend an. Ich will meinen Pudding auch nicht essen und seinen sowieso nicht. Da kommt Tante Erika und sagt, der liebe Gott sieht alles und dass wir den Pudding, den sie Grütze nennt, essen sollen. Ihr Häubchen ist etwas verrutscht. Sie schaut ganz böse aus. Heinz sagt, dass er seinen Pudding nicht essen will. Tante Erika zerrt Heinz vom Tisch zur Tür heraus. Nach kurzer Zeit kommt sie alleine zurück. Sie sagt, dass wir nicht artig sind und der liebe Gott alles gesehen hat. Sie sagt, dass wir jetzt eine Strafe bekommen werden. Ich muss in die Küche gehen. Dort steht ein großer Teller grüner Pudding auf dem Tisch. Eine Tante kommt und sagt, ich soll den Teller leer essen. Ich esse sehr langsam und versuche verzweifelt, den Pudding wegzuzaubern. Nach einer Zeit kommt eine andere Tante und sagt, dass ich die Töpfe jetzt auskratzen und schrubben soll. Es sind riesige Töpfe. Mir ist ganz schlecht. Am Abend liege ich im Bett. Heinz ist nicht da. Ich höre ein Geräusch von draußen. Die Tür öffnet sich und Tante Erika und zwei andere Tanten ziehen Heinz an seinen dünnen Armen in das Zimmer. Er weint und ist ganz nackt. Sein Hintern ist ganz rot. Tante Erika sagt, dass wir alle so bestraft werden, wenn wir unseren Pudding nicht essen wollen und dass der liebe Gott alles sieht und alles hört. Am nächsten Tag sollen wir eine Postkarte an unsere Eltern schreiben. Wir bekommen Buntstifte. Tante Erika sagt, ich soll ein Bild auf die Karte malen. Ich will aber kein Bild auf die Karte malen. Ich schreibe auf die Karte. Ich schreibe, liebe Mutti, es ist ganz schrecklich hier. Bitte hole mich hier ab. Jeden Tag gehe ich in den Garten, um die Straße zu beobachten. Ich warte auf meine Eltern. Nach 6 langen Wochen bin ich endlich wieder zu Hause. Ich frage meine Mutti, warum bist du nicht gekommen? Ich habe dir doch geschrieben. Ja, sagt Mutti, schau, schau, schau. Ich habe mich so gefreut. Sie holt die Karte. Auf der Karte ist ein Bild mit Buntstiften gemalt. Darunter steht, liebe Eltern, es geht mir gut. »44 Jahre später. Ich habe ein neues Büro bezogen, eine ehemalige Kneipe. Das Nachbarhaus ist eine Kirche, die aussieht wie eine düstere Trutzburg. Zum Glück habe ich noch keine Frauen mit weißen Häubchen dort gesehen. Nach Feierabend besuche ich oft eine kleine abgeranzte Bar um die Ecke und trinke dort ein paar Bier. Dort sitzen Klaus und Kalle. Wir trinken Bier zusammen und reden über Politik, Meditation und Zen-Buddhismus. Sie sind öfters hier. Kalle ist der Pfarrer von nebenan und Klaus ist der Gemeindediener. Er sagt, ich soll ihn Bruder Klaus nennen. Ich sage, die Kirche ist eine Organisation von Verbrechern. In der Kirche wohnt seit kurzem eine tamilische Familie, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Eines Morgens rückt die Polizei mit einem Abschiebungsurteil an und will die Familie mitnehmen. Kalle und Klaus stellen sich draußen auf die Kirchentreppe und verweigern der Polizei den Einlass. Kalle sagt, hier herrscht Kirchenasyl. Die Polizei hat hier keinen Zutritt. Die Polizisten rücken wieder ab. Einen Tag später steht Bruder Klaus vor der Tür und drückt mir seinen Flyer in die Hand. Ich lese, dass die Gemeinde ein Sommerfest mit Grill, Musik und großer Tombola veranstaltet. Ich gehe hin. Der Garten ist voller fröhlicher Menschen. Viele Kinder toben herum. Klaus steht am Grill und drückt meine Bratwurst in die Hand. Er sagt, dort drüben gibt's Bier. Dann kommt die Tombola. Ein Tisch ist voller Gewinne. Alles Mögliche liegt dort herum. Ein alter Mixer, viele Barbie-Puppen, Bücher und lustiger Firlefanz. An jedem Gewinn ist eine Nummer angebracht. Auf meinem Los steht die Nummer 33. Bruder Klaus ruft die Nummer 33 auf. Ich winke mit meinem Los herüber. Er lacht und holt ein Buch vom Tisch. Er schaut auf das Buch und blickt zu mir herüber. Dann dreht er sich um, nimmt ein anderes Buch und sagt, mit der Bibel kann ich dir keine Freude machen. Deswegen habe ich für dich etwas anderes ausgesucht. Er überreicht mir lachend ein Exemplar von Stevensons Schatzinsel.
Danke, Klaus, für das Teilen dieser Geschichte.
Für die dritte Geschichte reisen wir zurück in die Vergangenheit, in das Jahr 1980, mit Dana, die damals in Polen gelebt hat. Ihre Geschichte heißt Mein Tag.
Mit Mut und Durchhaltevermögen kann man viele schwere Situationen im Leben bewältigen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich eine Zeit wie jetzt erleben musste. Ich war damals 19 Jahre alt, wohnte in Danzig. Ich habe als Kopistin an der Schreibmaschine gearbeitet. In meinem Land herrschte Kommunismus und Diktatur. Meine Mutter und ich hatten es schwer. Viele Menschen in Polen mussten damals schwer arbeiten für wenig Geld. Lebensmittel waren rationiert, es gab sie nur gegen Marken. Wir mussten stark sein. Die ersten, die sich dagegen gewehrt haben, waren die Arbeiter an den Schiffswerften in Danzig. Sie wollten die Situation im Land ändern. Aus diesem Widerstand entwickelte sich die Bewegung der Solidarność, das heißt Solidarität. Als Folge von wochenlang anhaltenden Streiks und Unruhen wurden Verbote verhängt. Es herrschte Kriegszustand. Wir durften nach 20 Uhr nicht mehr raus. Ich musste früh zur Arbeit und ich hatte einen langen Weg mit dem Zug. Auf den Straßen gab es viel Unruhen, Protesten. Überall wurden die Menschen von bewaffneten Polizisten kontrolliert. Ich sah die russischen Panzer durch die Straßen fahren. Ich stehe auf dem Bahnhof. Die Leute sind verängstigt. Die, die protestieren und Schilder in den Händen haben, werden sofort verhaftet. Im Zug herrscht Totenstille. Ich steige aus. Auf einmal merke ich, dass mir die Augen brennen. Schnell laufe ich zur Unterführung. Sie schießen mit Tränengas. Ich halte mir ein Tuch vor das Gesicht und laufe schnell weiter. Zu meinem Büro ist nicht mehr weit. Und endlich bin ich da. Ich gehe zum Fenster und schaue nach unten. Die Straßen sind voller Menschen, es ist laut. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Stapel Arbeit, aber ich habe viel Wichtigeres zu tun, für Solidarność. Ich habe auch Flyer mitgebracht, unter meinem Mantel versteckt. Was mache ich jetzt? Soll ich mutig sein? Meinem Job riskieren? Was ist, wenn sie reinkommen, mich erwischen? Vielleicht verhaften sie mich. Ich muss an meine Mutter denken. Kann ich mir das leisten? Ich laufe nochmal zum Fenster, schaue hinaus. Da unten auf der Straße wird es lauter. Ich weiß,
dass die Frauen dort unten auch wie solidarisch sind, so wie viele meiner Arbeitskolleginnen auch. Das gibt mir Mut. Ich sehe die Leute, ich höre die Sprechchöre, ich will dazugehören. Ich will die Blätter werfen, sie weitergeben, unbedingt, jetzt. Ich bin nicht alleine. Alle Fenster gehen auf. Ich habe 1000 Flyer in der Hand und lehne mich aus dem Fenster und werfe sie. Wir alle werfen sie. Der Wind trägt sie weiter nach unten. Die schweben in der Luft. Ich schwebe mit den Blättern. Ich freue mich, das zu machen und fühle mich so leicht, so stolz. Die Flyer fallen langsam nach unten mit dem Wind direkt in die Hände der Menschen. Ich muss hier raus, raus aus dem Büro, zu den Leuten nach unten. Ich will dazugehören. Als ich nach unten laufe, werden die Sprechchöre immer lauter. Anderen kommen mit, wir laufen die Treppe runter auf die Straße. Hinein in die Demonstration. Wir sind dabei, wir kämpfen, wir halten zusammen. Ich sehe Gesichter von Frauen, Männern, die ich kenne. Die Leute lesen meine Blätter, sie schreien noch lauter. Am nächsten Tag wurde ich gekündigt. Ich habe es schweigend hingenommen. Nichts konnte meinen Stolz brechen. Nichts konnte meine Freude trüben, auch meine Entlassung nicht. Die Erfahrung begleitet mich immer noch. Und der Mut von damals trage ich heute noch in mir. Wie es wahrscheinlich viele wissen, die Solidarność-Bewegung hat sich durchgesetzt. Und als ich wegen einer Arbeit nach Berlin umgezogen bin, bekam ich von meiner damaligen Arbeitsstelle ein glänzendes Zeugnis.
Vielen Dank, Dana, für das Teilen dieser Geschichte.
Vielen Dank, dass ihr bei unserem Podcast dabei wart. Wenn ihr auch eure Stories hier erzählen wollt, dann meldet euch ganz einfach per Mail unter kiezbegegnung@intercolar.de.
Wir freuen uns auf eure Geschichten.
Bis bald und passt auf euch auf.
Deine Story. Geschichten aus der Nachbarschaft. Musik: Aria Laura von Soy Division. Cello: Veronica Otto. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Storytellerinnen. In der Folge 1 waren das Elsa, Michaela und Friederike. In der Folge 2 Lama, Klaus und Dana. Dieser Podcast entstand in Kooperation zwischen Intercolar in Berlin-Neukölln und der Storytelling Arena. Mit freundlicher Unterstützung der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, durch das Förderprogramm Bildung im Quartier, aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Projektleitung: Giovanna Adlon. Storytelling Coaching: Rachel Clark. Tonaufnahmen im grünen Klassenzimmer auf dem Tempelhofer Feld: Peter Hoffmann. Mitarbeit, Tonbearbeitung: Georg Losch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.